Ja, Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 32, wenn ich richtig gezählt habe. Die Rückrunde hat begonnen und auch wir nehmen den Betrieb wieder auf. Mein Name ist René und außerdem heute im Kernkompetenzteam der Jesus.
Hallo.
Ja, der Rückrundenstart war ja nicht so der Reißer schlechthin. Vergangenen Sonntag 15:30 Anstoß gegen Hannover. Viel erhofft. Viel erwartet, wenig bekommen, also zumindest von unserer Seite her, oder?
Ja, und nach 20 Minuten hat man eigentlich schon wieder nach Hause gehen können, weil da war der Drops eigentlich schon wieder gelutscht. Das ist irgendwie wie befürchtet. Vor dem Spiel wusste ich nicht so, was kann ich da jetzt erwarten. Auf der einen Seite war so diese positive Erwartungshaltung, wie eigentlich auch vor dem ersten Spieltag. Und dann gab es aber auch schon wieder zu viele Interviews, wo wieder von Europa gequatscht wurde und angreifen und Hannover überholen und was weiß ich wen überholen. Und auf dem Platz ist irgendwie da ein bisschen wenig von übrig geblieben. Also gerade so mit dem Ansatz irgendwie neu formierte Abwehr und so weiter, stand glaube ich auch überall in der Zeitung, die arrivierten Spieler haben doch dann irgendwie echt blass ausgesehen und das war schon ein bisschen ärgerlich.
Worüber ich mich mehr aufgeregt habe, war jetzt gar nicht mal so dieses Ganze von wegen wir streben nach Europa, sondern vorher und eigentlich auch in der Halbzeitpause groß gesagt von wegen, ja, Abwehr ist jetzt ja aufgrund der Verletzungen schwach besetzt und wollen die entlasten, indem wir nach vorne spielen. Und dann guckst du auf die Aufstellung und siehst die gleiche wie vorher mit einem Stürmer da vorne. Und ich dann auch sage, wie willst du denn da die Abwehr entlasten und nach vorne spielen, wenn du den einen hast, der da vorne entweder permanent von zwei Abwehrspielern umringt ist oder alle 3 Sekunden im Abseits steht?
Ja, das ist aber, da haben wir im Stadion auch drüber gesprochen, das ist diese typische Skibbe-Nummer. Das erinnert mich in Teilen so ein bisschen an Funkel. Es gibt irgendwie die eine Wahrheit und die bin ich. Und hier mit dieser Stürmerfrage scheint es das Gleiche zu sein. Aber ich würde es noch nicht mal daran festmachen, dass wir nur einen Stürmer hatten, sondern einfach, dahinter war halt echt wenig los. Also irgendwie Patrick Ochs hat, nachdem er einmal den Schneid abgekauft bekommen hat, vom Pogatetz war es, glaube ich, war Schicht im Schacht, da hat er nichts mehr gebracht. Alex Meyer war ein Schatten seiner selbst. Altintop, ich denke, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Und das war's dann. Und deswegen ging halt nach vorne nichts. Und ich meine, okay, Gekas ist, wie er ist. Entweder du siehst ihn nicht oder er macht irgendwie seine 2, 3 Buden, was auch immer. Und wenn er halt nicht angespielt hat, wenn nach vorne nichts geht, dann spielst du halt da vorne mit einem Mann weniger. Von daher wäre so eine Option wirklich mit vielleicht nochmal Amanatidis oder so wie in der zweiten Halbzeit dann mit Fenin, der mir sehr gut gefallen hat, der wirklich dann nochmal ein bisschen einen Impuls gebracht hat. Von Anfang an wäre vielleicht eine Option gewesen.
Ja, ich meine, auch Amanatidis hast du gleich gemerkt, als der auf den Platz kam, ganz anderes Auftreten und er hatte ja dann auch innerhalb von wenigen Sekunden dann seine erste Chance, wo du vorher die ganzen, ich weiß nicht, wann ist er eingewechselt worden? 60. Minute oder irgendwas? Ja. Da hast du ja vorher überhaupt keine Torchancen gesehen, außer dem einen Fernschuss von Benny Köhler, der allerdings auch gepflegt übers Tor ging. Und vorher halt auch zu viel verzettelt mit hier nochmal nach links und da nochmal nach rechts, anstatt da dann auch mal gekonnt aus 25 Metern abzuziehen und halt einfach mal den Torwart von Hannover zu testen, der ja auch nicht die Stammbesetzung war, sondern diesmal ja auch der Ersatzkeeper mehr oder weniger im Tor stehen durfte.
Das habe ich übrigens nicht so ganz verstanden, aber war das jetzt der Ersatzkeeper oder ist es einfach der neue Keeper von denen? Weil es ist ja auch so ein junger Kerl.
So wie ich das verstanden habe, man möge mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, ist es der Ersatzkeeper gewesen, okay. Und der Standardkeeper durfte sich ausruhen, aus welchem Grund auch immer. Ich habe mich da jetzt im Vorfeld auch nicht so detailliert mit beschäftigt.
Ja, aber die Sachen, die dann so ab der, weiß ich nicht, 70. Minute kamen, ja irgendwie nochmal so 2 Szenen, wo noch ein paar Bälle auf ihn kamen, die hat er schon gut gehalten und auch irgendwie so die Ausstrahlung bei den Ecken und so weiter, das war schon ganz okay. Also muss man sagen, Respekt, wieder so einen 21-jährigen Kerl, der da irgendwie echt eine gute Figur macht.
Im Gegensatz zu unserem Torwart bei den Ecken.
Ja, insbesondere bei dem 2-0. Da streiten sich auch wieder die Gelehrten. So wie ich in dieser Saison den Ocker ja schon gelobt habe und auch schon kritisiert habe, das 2-0, eine Szene im Fünfer auf dem kurzen Pfosten. Also da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Das ist für mich ein Torwartball, wo der Torwart irgendwie mit der Faust ran muss und das Ding weghauen muss. Deswegen. Ja, unglücklich, dass dort auch sonst keiner stand. Das ist irgendwie der Schulz war es, glaube ich, das Ding halt dann mit voller Wucht natürlich in die Maschen hauen kann. Aber eigentlich, da musst du hinspringen und das Ding weghauen. An der Szene hat mich übrigens noch zwei andere Dinge geärgert. Nummer eins, dass der Freistoß, der davor zur Ecke führte, das war meines Erachtens nach überhaupt kein Freistoß. Das war so eine Szene der Hannoveraner, die nicht schön war. Und dann das Theater vor der Ecke, wo ja auch irgendwie Schlaudraff und noch so ein anderer dann noch rumgezackert haben. Dann war erst Köhler draußen und dann kam nochmal GK Smith. Und mit diesen E-Jugend-Tricks, von wegen, führen wir die Ecke jetzt kurz aus oder nicht, wurde komplett unsere Hintermannschaft verarscht. Und ja, dann stand halt irgendwie Schulz ganz allein da.
Okay. Ja gut, so allein stand er ja jetzt nicht da. Er hatte ja schon einen Bewacher namens Clark, der allerdings hinter ihm stand, wo ich dann auch sage, du bist zwar kein gelernter Innenverteidiger, aber du bist defensives Mittelfeld und was du eigentlich aus der Jugend her schon gelernt haben müsstest, ist, dass du versuchen solltest, zwischen den Spieler und den Ball zu kommen und nicht dahinter.
Ja, klar, also
Ja. Und was das
ist dann
Thema
so, ja.
Nikolov angeht, da gebe ich dir durchaus recht, aber ich meine, wir kennen ihn jetzt lang genug, wir wissen, dass er einer ist, der dann halt gerne mal auf der Linie stehen bleibt. Und von daher, ja, blöd, müssen wir halt gucken, wie wir damit dann zurechtkommen, aber ja, Chancenverwertung von uns war halt gänzlich schlecht, wenn wir denn welche hatten.
Katastrophe, ja.
Ja, Altintop, du hattest es gerade eben schon kurz angesprochen. Ja, von der Leistung her jetzt nicht wirklich neu, in Anführungszeichen. Ist ja dann auch relativ früh, in Anführungszeichen, ausgewechselt worden, wobei aus meiner Sicht immer noch zu spät.
Ja, aus zwei Gründen. Einmal natürlich von der Leistung her, weil das war echt unterirdisch, aber auch um ihn einfach da zu schützen, weil das war zur Halbzeit schon absehbar, dass sich das Publikum auf den Altintop eingeschossen hatte und das hätte der Skipper auch ein bisschen früher machen können, weil die Szene da, wo er dann ausgewechselt wurde, auch die drei, vier Szenen davor, die fand ich jetzt auch nicht gut. Also ich bin jetzt auch kein großer Altintop-Fan, aber ich finde es immer ein bisschen grenzwertig, wenn so das eigene Publikum einzelne eigene Spieler auspfeift, die sich jetzt außer in Anführungszeichen der schwachen Leistung nichts irgendwie zu Schulde gekommen haben. Das finde ich immer so ein bisschen grenzwertig. Also da bin ich dann eher so bei zu sagen, na, wenn das Spiel aus ist, pfeifen dann aus und was auch immer. Aber irgendwie während dem Spiel, das macht es für den Spieler auch nicht einfacher und besser. Und das hast du beim Altintop extremst gemerkt. Also irgendwie der war ja komplett von der Rolle. Da wäre der Punkt, einfach mal ihm, ich glaube, wir haben es letztes Jahr auch schon ein paar Mal gesagt, einfach mal ein paar Spiele wirklich Pause geben. Sagen wir mal, auch so eine Denkpause, dass er irgendwie sich selber nochmal reflektieren kann und es nicht auf Teufel komm raus, von wegen, naja, er soll es dann halt im nächsten Spiel wieder gut machen probieren, sondern einfach wirklich sagen, okay, einfach mal einen Wechsel probieren, anderen Spieler, anderen Impuls, was auch immer.
Ja gut, das Thema, dass er eigentlich mal ein paar Spiele Ruhe bräuchte, das predigen wir jetzt, glaube ich, auch schon seit 5, wenn nicht sogar schon 10 Folgen. Ich hatte eigentlich auch so ein bisschen gehofft, dass er aus dem Thema Trainingslager dann so ein bisschen, ja, gefestigt, gestärkt rauskommt, aber so die ganze Mannschaft schien mir jetzt eigentlich nach dem Thema Trainingslager und Winterpause ja, eher so ein bisschen, ja, soll ich jetzt sagen, ja, weiß ja nicht so recht, wie ich es beschreiben sollte, aber so, ja, Anfänger, das erste Mal zusammengespielt, irgendwie sowas in der Richtung. Also mir wäre es fast lieber gewesen, es hätte keine 3 Wochen Winterpause gegeben. Nicht nur, dass ich dann auch über Weihnachten hätte Fußball gucken können, sondern halt auch, dass ich so das Gefühl hatte, sie waren halt vorher schön im Spielfluss drin, haben als Mannschaft zusammengespielt, das hat alles irgendwie funktioniert. Und jetzt nach den 3 Wochen, wo du ja eigentlich sagen müsstest, die haben auch im Trainingslager ja das ein oder andere Spiel bestritten, und ja auch gar nicht mal so verkehrt. dass sie da jetzt irgendwie völlig raus sind und sich erstmal neu kennenlernen mussten. Also für mich irgendwie so ein bisschen unverständlich. Und ja, das Thema, was du angesprochen hattest, gerade noch mit dem Thema Auspfeifen, ja, ich meine, er ist jetzt nun mal so die Figur, auf die man sich so ein bisschen eingeschossen hat, bedingt auch durch seine Leistung, die er ja mehr oder weniger nicht zeigt, aber dann halt so ein Pfeifkonzert jetzt direkt, finde ich nicht gut. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, er ist Profifußballer, er erlebt das nicht zum ersten Mal und er wird es mit Sicherheit nicht zum letzten Mal erlebt haben. Das muss man auch irgendwie so ein bisschen abkönnen.
Ja, also wie gesagt, die Formulierung, die Jungs kriegen, was weiß ich, glaube, er ist auch einer der Top-Verdiener mit 1,5 Millionen oder so immer im Jahr. Keine Ahnung, du und ich werden wahrscheinlich irgendwie von unserem Chef hier und da auch einen Einlauf bekommen haben und muss man auch mit umgehen für wahrscheinlich weniger Gehalt. Das heißt, ja, das Argument ist schon so. Gleichzeitig aber so im Sinne des, hey, wir sind alles Frankfurter Jungs und wir stehen zusammen und irgendwie gemeinsam gegen den Gegner und so weiter. Würde ich sagen, wirklich nach dem Spiel pfeifen aus und pfeife auch die Mannschaft aus, wenn sie blöd gespielt hat. Aber während dem Spiel tue ich mir da immer so ein bisschen schwer. Das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren mit Köhler auch so. Dann gab es mal eine Zeit lang eine Phase, da war es mit Meier so, wo ich mich ja auch oft genug über ihn aufgeregt habe. Aber halt während dem Spiel ist es irgendwie immer, finde ich, ist es so Bayern-Fan-mäßig. Ja? Schickeria, weißt du, so die Nummer. Und deswegen muss nicht sein, aus meiner
ja,
Sicht.
Ja, stimmt schon. Schauen wir mal, vielleicht hört der Trainer ja auch heute wieder zu und es gibt im Spiel gegen Hamburg dann mal so ein bisschen eine andere Aufstellung. Ich würde es mir wünschen, wobei ich auch der Meinung bin, dass wir da sowieso noch viel mehr Probleme bekommen werden. Vielleicht steigen wir dann noch gerade mal auf den Ausblick um. Ich denke, über das Spiel gegen Hannover haben wir alles gesagt, was es irgendwo zu sagen gab und ja, Mund abputzen und weiter.
Ja.
Muss ich dafür jetzt 2 Euro zahlen?
Eigentlich schon. Eigentlich, ich würde sagen, lassen wir dieses Jahr ordentlich beginnen und für die Phrasen auch dann das Geld einwerfen.
Wunderbar. Haben wir gleich wieder was drin. Herrlich. Ja, Hamburg wird auch nicht wirklich einfach. Unsere Innenverteidigung fällt ja mehr oder weniger komplett nach wie vor aus. Russ fällt weiterhin aus, Franz fällt weiterhin aus, Chris ist nicht fit. Ich weiß nicht, was ist mit Zavelas? Der war ja auch angeschlagen. Hast du da einen aktuellen Stand?
Also im Spiel, also die Auswechslung war wohl geplant, einfach weil er Trainingsrückstand hat. Von der Verletzung her habe ich jetzt nichts gehört oder gelesen, dass er irgendwie, dass die Verletzung nochmal was ist, sondern einfach nur Trainingsrückstand und allgemeiner Fitnesszustand. Von daher gehe ich mal stark von außen und hoffe, dass er gegen Hamburg auch wieder dabei ist. Wobei du im Spiel schon noch gemerkt hast, es gab so ein paar Szenen, die er ja immer mal wieder hat und er war auf dem Weg zurück, gefühlt noch langsamer als sonst. Also da ist, glaube ich, wirklich gut, dass der dann einfach nochmal fit wird, damit so die Bewegung nach hinten dann stimmt. Ja, ansonsten für Hamburg sehe ich gar nicht mal so schwarz. Also die Hamburg, dass die jetzt so stark sind, weil sie da irgendwie durch so ein Gurkentor bei Schalke gewonnen haben, das ist eine Mannschaft, die ist auch ziemlich verunsichert. Die hat, ja klar, individuell durchaus klasse Leute, mehr oder weniger. Kommt drauf an, wie die alten Herren drauf sind. Aber ansonsten glaube ich, beim HSV könnte was gehen. Also das, was Hannover ja, glaube ich, ja so gut gemacht hat, ist, sie haben unsere Schwächen tatsächlich perfekt ausgenutzt, indem sie einfach gesagt haben, naja, nehmt ihr den Ball, irgendwie, es wurde auch mal eingeblendet, die Eintracht hatte 61% Ballbesitz und wir machen irgendwie unsere 2, 3 Aktionen und das reicht. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Hamburger spielen zu Hause, sind dort unter Druck, müssen selber ein bisschen was machen, dann kann man, glaube ich, mit der Hannover-Taktik in Hamburg ein bisschen was reißen. Was natürlich so ein Thema ist, Schwegler fällt, glaube ich, wegen der 5. Gelben aus.
Ja.
Da wird es dann natürlich dann schon dünn, aber vielleicht auch die Chance einfach für einen Rode, sich da mal ein bisschen zu zeigen und ein bisschen durchzustarten.
Ja, ich habe halt wirklich so ein bisschen die Befürchtung, zum einen, dass wir vorne beim Sturm, auch wenn ich es mir wirklich wünschen würde, es wird nicht so sein, dass wir da eine Veränderung sehen. Wir werden nach wie vor in dem Bereich mit der einen Spitze Gekas arbeiten und über links dann auch nach wie vor wahrscheinlich Altintop sehen. Ich glaube einfach nicht dran so richtig, dass es da eine Änderung geben wird. Mittelfeld ohne Schwegler wird natürlich dann auch schwierig. Klar, Rode hat seine Chance verdient und beim letzten Mal hat er ja auch in den Testspielen war das, glaube ich, wo er sich auch relativ gut gezeigt hat. Wenn Meier dann auch wieder sich so ähnlich zeigt wie gegen Hannover, dann sind wir auch mittelfeldmäßig wieder ziemlich schlecht unterwegs. Und ja, Abwehr, wenn Zarvelas dann über links auch so ein bisschen ausfällt, was hast du denn da für Alternativen? Köhler oder Petkovic?
Also Köhler.
Ja, eigentlich hast du nur Köhler, stimmt, ja.
Ja, weil also am Sonntag war ja, ich glaube, kein einziger Verteidiger auf der Bank. Und ich meine, Petkovic ist ja zumindest auf dem Papier noch ein Verteidiger, ja, so mehr oder weniger.
Genauso wie Altintop auf dem Papier eigentlich auch Stürmer ist.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, selbst bei so einem Spiel, wo wirklich, es war kein Defensiver auf der Bank, also es war irgendwie Amanatidis war auf der Bank, Heller,
Fenin, Kayo.
Kognat auch nicht, Kayo, genau, aber auf jeden Fall alles offensive Leute. Und selbst bei so einem Spiel ist Petkovic noch nicht mal auf der Bank, wo ich da einfach mal davon ausgehen würde, okay, dann vergessen wir es einfach, der Typ ist rum ums Eck und den hast du wirklich nicht als Option. Also links hast du da nur noch Köhler als Option, ja, und dann halt so das Übliche, was dann an Spielern so nachrückt, wahrscheinlich. Kayo. Fehlen vielleicht, ja.
Ja, ich meine, du kannst auch Fenin, linkes Mittelfeld funktioniert, Kayo, linkes Mittelfeld kann auch funktionieren und dann ein Köhler hinten. Also wäre für mich eine machbare Möglichkeit, ganz klar.
Also im Fehlen würde ich wirklich mal die Chance geben, sich über 90 Minuten einfach mal zu präsentieren. Gegen Hannover fand ich ihn ganz gut. Also er hat ein bisschen Betrieb gemacht. Auch gegen Dortmund fand ich ihn eigentlich ganz gut. Das war, wo er reinkam und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er irgendwie nichts macht und dann ist es genauso wie Altintop oder wer auch immer da gegen Hannover gespielt hat.
Grundlegend, ich sehe es halt nicht ganz so positiv wie du. Ich befürchte halt schon, dass wir da jetzt mal wieder so ein bisschen den Aufbau Gegner spielen und Hannover sage ich jetzt schon, Hamburg sich da an uns so ein bisschen ja einschießen kann. Ja, das ist halt so ein bisschen meine Befürchtung bei dem Ganzen. Ich glaube, gegen
Du
Hannover hätten
meinst
wir es
die,
leichter gehabt zu gewinnen als jetzt gegen Hamburg.
du meinst irgendwie die Rüdiger Nistelrooy Abschiedsshow geht gegen die Eintracht weiter oder wie?
Ja, vielleicht fängt sie auch da erst richtig an. Ich weiß ja nicht. Wie viele Tore hat er bislang in einem Spiel geschossen? Drei doch bestimmt schon
Bislang
mal, oder?
kann sein, ja.
Vielleicht macht er gegen uns eins mehr. Die Frage, die sich für mich immer noch so ein bisschen stellt, ist, wer wird denn im Tor stehen? Immer, Skipper hat gesagt, wenn Nikola fit ist, wird er auch spielen. Aber gefühlt würde ich jetzt sagen, Fährmann hat in den letzten Spielen eine durchaus gute Leistung gezeigt und vielleicht auch so ein Ticken besser als Nikola. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig zu beurteilen nach dem einen Spiel jetzt nur, aber auch im Trainingslager hat Fährmann ja eigentlich durchweg, glaube ich, in den Spielen im Tor gestanden, zumindest was ich so mitbekommen habe, und hat sich da ja auch als durchaus machbarer Elfmeter-Killer in Anführungszeichen dargestellt. Was glaubst du, wer da sich zeigen wird?
Ich glaube, das bleibt bei Nikolov. Also so eine weit trabende Entscheidung wird der Skipper, glaube ich, nicht führen. Also es bleibt bei Nikolov, was ich persönlich auch schade finde, weil gerade die letzten Spiele, die er gemacht hat, der Ralf Fährmann auch wirklich guten Eindruck hinterlassen hat und auch einen besseren Eindruck hinterlassen hat, weil so das erste Spiel, wenn du reinkommst, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Da stehst du unter Druck und so weiter. Das heißt, sagen wir mal, das dritte und das vierte Spiel ist immer so das Relevante. Und gerade dort ist er eigentlich immer besser geworden. Hat auch eine ganz gute Ausstrahlung gehabt, so auf die Abwehr. Schade. Es geistern ja die Gerüchte rum, dass er diese Sonderklausel drin hat, dass er, glaube ich, für was, 3 Millionen waren es,
Ja.
gehen kann, wenn es irgendwie jemand auf den Tisch legt. Man weiß nicht, was aus Adler wird in Leverkusen. Völler findet ihn wohl ganz gut. Also so die Konstellation, wenn ich jetzt Fährmann wäre und hätte im Sommer die Chance zu gehen mit dann de facto einer Art Stammplatzgarantie, die ich mir irgendwie zusichern lassen würde. Ich glaube, dann würde ich schon zusehen, dass ich wegkomme, weil er ist kein schlechter Torwart. Bei der Eintracht ist genau das Ding, damit er irgendwie in die nächste Stufe gehen kann und nicht ewig ein zweiter Torhüter bleibt, muss er einfach spielen aus seiner Sicht. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dann im Sommer der Generationswechsel anstünde.
Ja,
Glaube ich nicht.
so recht will ich da auch nicht dran glauben. Also nach den Aussagen vom Trainer und allem, wie es bisher gelaufen ist, glaube ich, dass Fährmann eigentlich nur dann im Sommer eine Chance hätte, bei uns wirklich die Nummer 1 zu werden, wenn Nikolov entweder die Handschuhe an den Haken hängt, an den sprichwörtlichen, oder sich halt, Gott bewahre, wir wollen es nicht hoffen, irgendeine längerwierige Verletzung zuzieht. Ansonsten glaube ich da nicht so wirklich dran, dass es da diesen Wechsel eben geben wird. Und ich befürchte halt wirklich, dass er dann da vorzeitig die Reißleine ziehen wird und irgendwo hingehen wird, wo er dann eher Chancen hat, vielleicht sogar im Ausland. Und das fände ich halt wirklich schade, weil er ist aus meiner Sicht schon ein guter Torwart. Er hat Talent und würde sich da auch gut entwickeln. Und das wäre jemanden, den wir durchaus gebrauchen könnten.
Und vor allen Dingen die Konstellation, was machst du denn, wenn er im Sommer geht? Wen holst du denn
Rolle ist immer noch frei, oder?
dann? Ja, genau. Back to the roots.
Ja.
Also, das ist ja auch die Konstellation, weil dann hast du irgendwie die 3 Millionen, angenommen, es zahlt halt jemand auch tatsächlich die 3 Millionen. Nur, was machst du denn damit? Es wird eh einen Fehlbetrag wahrscheinlich geben nach dem Pokal aus am Ende der Saison. Das heißt, dann hast du auch das Problem, du musst ja dann auch erstmal einen adäquaten Torwart dir irgendwie ranziehen. Schwierig.
Ja, die 3 Millionen werden, glaube ich, nicht reichen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, stand irgendwo in einem Artikel Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neue Presse, irgendwas von wegen zwischen 3 und 5 Millionen als Fehlbetrag da drin. Also im schlimmsten
Genau.
Fall bist du dann auf null, wenn du die 3 Millionen, oder im besten Fall bist du auf null, wenn du die 3 Millionen kassierst. Wenn du Pech hast, fehlen dir aber noch 2 Mio. Und ohne Geld so einen Spieler kaufen, leihen, ist halt auch ein bisschen schwierig.
So schaut's.
Hamburg, Freitag, 20:30 Uhr, dein Tipp?
Ich sage ein geschmeidiges 1-1. Die
Da
alten
würde ich.
Herren treffen, für die alten Herren trifft Van Nistelrooy, sozusagen sein Abschiedsspiel. Er küsst dann irgendwie das HSV-Wappen und am Samstag kommt es raus, dass er irgendwie zu Madrid wechselt. Und für die Eintracht trifft einfach Gekas. Punkt.
Ich dachte, Gekas wechselt zu Madrid. Da hattest du da nicht irgendwie so einen spanischen Artikel rumgeschickt, den ich nicht lesen konnte?
Ja, genau. Da gab es irgendwie die Liste der potenziellen Kandidaten für Madrid, was irgendwie also aus der Bundesliga interessant wäre. Und da war Klose interessant, das war noch bevor Van Nistelrooy ums Eck kam. Da war Barrios interessant und Gekas mit dem Argument, er ist Torschützenkönig, er ist irgendwie Nationalspieler, was ja nicht so ganz stimmt, aber okay.
Nicht mehr.
War griechischer Torschützenkönig, bla bla bla, und würde irgendwie schnell für eine Saison, anderthalb, was auch immer helfen.
Okay.
Glaube ich persönlich nicht so dran, aber das waren so die Sachen, die man dort ausgegraben hat. Ich glaube, das war eher die Nummer, naja, er ist zu dem Zeitpunkt Torschützenkönig oder führt die Torschützenliste an, von daher ist er dann per se im Blickfeld.
Was ja keine allzu schlechte Taktik ist, sich den rauszusuchen, der bislang die meisten Tore geschossen hat.
Ja, wobei ich nicht glaube, dass er irgendwie bei Real so reinpassen würde.
Nö, glaube ich jetzt auch nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass er dann in der nächsten Saison unbedingt dieselbe Leistung wieder zeigen wird. Also, nur weil er in der einen Saison gut ist und da eine Bude nach der anderen macht, muss das nicht heißen, dass er das in der nächsten dann auch tut.
Ja.
Von daher ist es halt immer nur bedingt gut, diese Taktik zu wählen, aber okay.
Sehen wir es positiv, er bleibt uns höchstwahrscheinlich die Rückrunde über erhalten.
Und dann hoffentlich auch in der nächsten Saison. Ja, mein Tipp, ich glaube, das 1-1 trage ich mit. Ja, von den Torschützen her, ja. Ich glaube, Gekas nicht, den werden sie wieder gnadenlos ins Abseits stellen oder hinten mit zwei, drei Abwehrspielern. Ich glaube, das wird dann wieder so ein 70. Minute Amanatidis eingewechselt, 71. Minute Kopfballtor nach Ecke. Irgendwie sowas in der Richtung.
Gibt Schlimmeres.
Ja, klar.
Im Stadion haben wir am Sonntag nochmal diskutiert, sind wir schon so weit, das würde jetzt auf deine Aussage auch passen, dass der Gickers einfach, dass das Spiel der Eintracht zu berechenbar ist? Weil auch gerade gegen Hannover war es ja so, irgendwie Gickers, die zwei, drei Anspiele, die es gab, da stand er dann wieder gnadenlos im Abseits und da hat er auch dann ein bisschen blass gewirkt. Und so eine Überlegung war, naja, die Gegner stellen sich halt einfach auf das Spiel ein. Und das trifft ja dann auch wieder die Aussage von dir eben, naja, nach einer Saison, wo er viele Tore macht, dann wird es meistens immer etwas mauer bei ihm.
Ja, wobei das jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt zwingend an ihm als Spieler und Person und Stürmer liegt, sondern dann eher daran, dass die Taktik der Mannschaft zu berechenbar ist. Ich meine, das ist so ähnlich wie bei Bayern mit Van Gaal bzw. Robben, wo du sagst, okay, der läuft über rechts, kommt 2 Schritte in die Mitte und schießt. Wenn du dich da in den Weg stellst, funktioniert es halt. Und bei uns ist die Taktik, vorne steht ein Gekas und da kommen lange Bälle hin und entweder fängst du die vorher ab, indem du ihn halt mit 2 Spielern einkreist und ihm den Bewegungsradius nimmst, oder du rückst halt einfach so weit raus und hoffst drauf, dass du einen Linienrichter mit vernünftigen Augen hast, der halt erkennt, dass der Junge einen Meter im Abseits steht. Momentan sind wir halt mit dieser Taktik unterwegs und sie müssen sich halt auch nur so ein bisschen drauf konzentrieren, die rechte Seite abzusichern, wo ein schneller Ochs und ein schneller Jung unterwegs sind, weil über links kommt halt absolut momentan nichts. Es sei denn, es wird gewechselt und dann stellen sie sich ja auch drauf ein und in dem Moment sind wir halt einfach zu berechenbar, ja.
Ja.
Über Twitter kommt übrigens gerade vom Jörg, der Tipp 0-1 Amanatidis Tor in der Nachspielzeit. Kann ich auch mitleben.
Auch okay.
Ja, wir hatten das Thema Wechselgerüchte gerade schon so ein bisschen angesprochen. Gekas nicht zu Real und Fährmann hatten wir ja auch gerade eben schon drüber gesprochen, dass er so ein bisschen aufgemuckt hat und gesagt hat, okay, wenn ich nicht spielen kann, dann hau ich halt ab. Da gab es aber ja noch den einen oder anderen, der da auf der Liste steht. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, einen Korkmaz, der zwar einerseits gesagt hat, er wird angreifen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, irgendwo gesagt hatte, dass er durchaus Angebote vorliegen hat. Dann war ja die ganze Woche die Geschichte mit dem Tosun in der Presse, wobei ich da jetzt nichts von gelesen habe, dass das Ding jetzt in trockenen Tüchern wäre. Und dann gab es ja noch den Kollegen Tich Rivero, wo, glaube ich, keine Angebote vorliegen, aber wo man sich mehr oder weniger darauf geeinigt hat, dass es gut wäre, wenn er gehen würde, ähnlich wie bei Steinhöfer ja auch.
Und bei Alvarez glaube ich auch.
Stimmt, den habe ich auf der Liste vergessen, den haben wir da auch noch, ja.
Ja, also gehen wir sie vielleicht irgendwie mal durch. Korkmaz, keine Ahnung, was da irgendwie los ist, wie in was für einem Leistungsloch der sich befindet. Ich glaube halt auch, zwischenzeitlich habe ich ja gedacht, irgendwie Skibbe mag ihn nicht so wirklich. Aber wenn ich zurückblicke, er hat ja letzte Saison auch seine Chancen bekommen. Von daher, die Theorie, die Verschwörungstheorie, sage ich mal. Ja, denke ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, okay, er hat keine Bäume ausgerissen, von daher, okay, such is life. Tosun, Alvarez ist ein bisschen schade. Wenn man so ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo der Tosun zitiert wurde, von wegen, na, er würde natürlich gerne bei der Eintracht bleiben und so weiter. Und er wäre ja schon zufrieden, wenn er die Rolle von Sonny Kittel hätte. Also er ist mehr oder weniger bei jedem Spiel dabei, auf der Bank und kriegt halt irgendwie mal so seine Einsatzzeiten. Weil das würde ihm so das Signal geben, okay, theoretisch geht noch was. Nur auf der einen Seite, ja, ihr seid die Supertalente und auf der anderen Seite gar keine Chance. Ist natürlich eine Situation, wo ich so einen jungen Kerl mit 19 oder wie alt die Jungs sind, nachvollziehen kann. Hey, wann geht's denn mal weiter? Wann ist denn theoretisch mal der nächste Schritt für mich möglich? Und dass sie da ein bisschen ungeduldig werden, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Meiner Meinung nach sollte sich irgendwie an einen Zweitligaverein oder so ausleihen lassen, dort durchstarten und dann hätte er, glaube ich, bessere Chancen, als wenn er irgend so einen schwindligen Vertrag, 3 Jahre, Galatasaray Istanbul, wo man ja auch weiß, naja, mal kommt das Gehalt, mal kommt das Gehalt nicht, dann kommt er irgendwie aus Deutschland dahin. Also muss er natürlich selber wissen, aber das wäre so der Punkt, könnte ein bisschen schwierig werden.
Ich glaube, das Problem dabei ist jetzt nicht nur, dass er vielleicht sagt, okay, ich lasse mich da ausleihen, einen Zweitligaverein für ein Jahr und sammle da Spielpraxis und komme dann als gestärkte Persönlichkeit zurück, sondern das Thema ist, glaube ich, vielmehr, dass Bruchhagen und Skipper halt einfach den Kader klein machen wollen, um auch das Defizit da so ein bisschen, das Finanzielle einzufangen und von daher halt eher dann auf einen längerfristigen Wechsel aus sind und das Thema mit dem Verleihen halt dadurch einfach tot ist.
Ja, das mag sein, wobei der Punkt ist, ich glaube nicht, dass das die Kostentreiber im Gehaltsgefüge sind. Also irgendwie Alvarez und Tosun kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie signifikant Einfluss auf die Gehaltsentwicklung haben. Wenn es um das Thema geht, sollte sich irgendwie der Bruchhagen an die eigene Nase packen und so eine Verpflichtung wie Petkovic, wo jeder nach einem halben Jahr gesagt hat, oh mein Gott, bitte bloß nicht verlängern oder bloß nicht verpflichten. Und dann wurde er verpflichtet und hockt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre lang auf der Gehaltsliste oder 4 sogar. Das sind, glaube ich, eher so die Sachen, die wehtun. Oder ein Steinhöfer, der, glaube ich, auch dann eher etwas mehr verdient. Da ist, glaube ich, eher so das Problem zu suchen. Oder auch banal ein Altintop, der wenig Leistung bringt und auf der anderen Seite ein Amandatidis, der kaum spielt, die aber irgendwie mit ihren 1,5 bis 2 Millionen natürlich da schon signifikant ins Gehaltsgefüge eingreifen.
Wenn wir über das Thema, wer wie weit da Geld aus dem Topf zieht und inwieweit welche Leistung bringt, kann man natürlich auch überlegen, ob man über das Thema Kayo da in gewisser Weise so ein bisschen diskutieren will. Viel Geld gekostet, mit Sicherheit auch kein allzu kleines Gehalt und sitzt mehrheitlich auf der Bank und wenn er dann mal seine 20, 30 Minuten maximal bekommt, ist die Leistung jetzt auch nicht so weit oben. Also von daher kann man da natürlich auch drüber diskutieren.
Absolut. Also ganz klar. Wir hatten es, glaube ich, irgendwann letztes Jahr in irgendeinem Rückblick oder so auch. Kayo ist so ein Thema, rein bezogen auf die Finanzen. Die 4 Millionen, davon wirst du wahrscheinlich irgendwie 2 bis 3 abschreiben können, weil du wirst wirst nicht mehr als 1 Million vielleicht für ihn bekommen oder lass es nur 1,5 sein. Aber das Thema Gehalt einsparen, why not? Weil jetzt auch gegen Hannover, er kam ja in dem Moment rein wie so ein Kicker beim Football, als gerade der Freistoß war und alle waren ja höchstens gespannt, ob er da jetzt noch was reißt, aber naja, nach dem Tritt dann irgendwie, wo der Ball in die Wolken geflogen ist, war klar, okay, das wird wieder so eine Nullnummer, und also so eine Leistungsnullnummer und genau das war es dann auch.
Ja, man hätte ja zumindest mal erwartet, dass er den Ball in irgendeiner Weise zumindest aufs Tor bringt, aber den dann da in das Netz zu schießen, ja, da hätte man auch einen von der Tribüne holen können.
Ja, ich wollte mich gerade warm machen gehen, aber ich bin nicht rechtzeitig runtergekommen.
Ja, gut, du bist jetzt aber auch in so einer Altersklasse, wo du dann eher bei den alten Herren spielen kannst.
Ich bin erfahren, ne?
Gereift, oder wie nennt man das?
Hallo, also hier Rauls Jahrgang, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, für Schalke reicht's noch.
Ja, pass auf, die werden auch Meister. Oder auch nicht.
Ja, nächstes Jahr.
Nächstes oder übernächstes. Ja, irgendwie Meister der zweiten Liga oder so. Wen haben wir? Tich Rivero. Sicherlich auch so ein Kandidat, nicht wirklich viel Spielpraxis bekommen, wird auch wahrscheinlich nicht so wirklich eine Chance bei uns bekommen. Wäre man wahrscheinlich nicht schade drum, wenn er geht, wobei er wahrscheinlich auch diesen Gehaltstopf oder das Gehaltsdefizit da jetzt nicht wirklich großartig entlasten wird.
Glaube ich auch nicht, ne? Aber okay, das Problem bei diesen ganzen so super jungen Spielern ist halt, die größte Angst, die ich hier habe, ist, dass irgendeiner von denen tatsächlich irgendwann mal durchstartet und man hat es bei der Eintracht mal wieder verpeilt, so Stichwort Marin oder so. Das würde mich halt am meisten ärgern. Auf der anderen Seite, es gab auch, glaube ich, irgendwann letztens eine Aufstellung, wo diese ganzen, seit der Ära Bruchhagen, diese ganzen Supertalente in Anführungszeichen, die es so gab, irgendwie G-Man und was weiß ich, wo die überall gelandet sind und na, ich sag mal so, irgendwie der OFC war, glaube ich, schon das Ende der Nahrungskette. Also da haben es auch nicht so viele wirklich durchgeschafft. Ja, schwierig mit den in Anführungszeichen Talenten.
Ja, gut, das ist so ein Thema, das hast du ja, glaube ich, nicht nur bei uns, das hast du auch bei anderen Vereinen. Du lässt halt einen gehen, dann im nächsten Jahr oder nach 2 Jahren startet er halt einfach durch, weil er sich wohler fühlt, weil der Trainer einen anderen Zugang zu ihm findet, weil ihm der Verein besser liegt, whatever. Das Thema hast du eigentlich immer und eigentlich auch überall, also da haben wir jetzt keinen wirklichen Kopf drum. Die Frage ist für mich halt einfach nur, du lässt jetzt dann junge Talente gehen, hast keine Kohle, um irgendwas nachzuholen und dann hast du dann gerade auf diesen Positionen im nächsten Jahr dann das Verletzungsproblem und was machst du dann?
Das stimmt, ja.
Ja, also so einen jungen Spieler, den du auch mal bringen kannst, den du auch mal eine Chance geben kannst für seine, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, lass es mal 10 oder 11.000 im Monat, den auf der Bank sitzen zu lassen, das tut dir als Verein nicht weh, wenn du woanders Spieler hast, die eine halbe oder vielleicht sogar eine ganze Million da dann im Jahr kassieren. Aber dann da kurzfristig irgendwie einen bekommen, ist halt auch irgendwo ein bisschen problematisch. Ich meine, mit Krause haben wir jetzt wieder ein Talent für die Innenverteidigung, der ja gezeigt hat, dass er da ordentlich unterwegs ist. Hatte, glaube ich, ja auch gegen Hannover eine 75-prozentige Zweikampfquote oder irgendwie sowas, was ja auch für einen, was ist er, A-Jugendspieler?
Glaube, ja.
Durchaus eine saubere Leistung ist, also da kannst du dich ja nicht beklagen. Was machen wir halt, wenn sie uns dann im Sturm oder im Mittelfeld umfallen, wie die fliegen?
Ja, das stimmt. Das ist genau der Aspekt. Vielleicht zu Kraus nochmal ein Wort. Er hat natürlich sehr, sehr nervös angefangen gegen Hannover. Also die erste Viertelstunde, Junge, Junge, da konntest du die Knie bis auf die Tribüne schlottern hören. Hat sie aber dann einfach gemacht. Natürlich viele Sicherheitspässe und so weiter. Aber er hatte auch wirklich ein paar gute Szenen, ein paar Grätschen, die wirklich richtig getimt waren. Das ist genauso so ein Kandidat, wo ich sagen würde, wenn der mal sich etablieren könnte, mal wieder nach Jung. Der nächste, der es schafft, sich zu etablieren in der Mannschaft. Das wäre nicht verkehrt. Einfach weil wir die Position hinten ist ein Schmerzpunkt in Verteidigung immer wieder, über die letzten Jahre schon, auf jeden Fall. Und dann nach vorne ist halt immer ein bisschen mau. Das, was irgendwie so aus dem Nachwuchs rauskommt, Sonny Kittel, der viel Gelobte, schauen wir mal, wie der sich noch entwickelt. Aber sonst nach vorne hin ist immer ein bisschen dünn, gebe ich dir recht.
Ja, schauen wir mal, was kommt. Ich weiß nicht, wie lange ist jetzt das Transferfenster noch offen bis Ende Januar?
Ich glaube, bis Ende Januar, ja. Wobei ich glaube, da nichts gehen wird.
Nee, das ist. Alle Vereine, die jetzt irgendwie jemanden gebraucht haben, haben eingekauft. Wenn Fährmann da irgendwas hat, dann wird er mit Sicherheit da schon weit in irgendwelchen Verhandlungen stehen. Dann wird das jetzt aber. Das wäre vielleicht so der Einzige, wo ich sagen würde, dass da sich eventuell noch was tun könnte. Ansonsten, der Rest ist dann mehr so Marke Ladenhüter und da wird nicht wirklich was passieren. Vielleicht dann zum Ende der Saison hin, aber da glaube ich auch noch nicht so recht dran.
Wobei Fährmann zur Winterpause wäre schon hart. Also es wäre einfach ein Punkt. Ocker ist nicht richtig fit. Ocker ist irgendwie verletzungsanfällig die Saison über. Das wäre schon eine harte Nummer.
Ja, wobei ich dann auch sagen muss, dass die Nummer haben wir uns dann durchaus selbst zuzuschreiben, indem du halt eben dann permanent immer wieder dem eigentlichen Talent und oder dem deiner eigentlich neuen zukünftigen Nummer 1 dann ständig sagst, von wegen, wenn der Alte fit ist, dann steht er im Tor.
Ja, das stimmt.
Ja, also da brauchen wir uns dann nicht zu wundern, wenn dann halt einer mal so konsequent ist und sagt, von wegen, okay, ihr wollt mich nicht und er sagt mir ständig, ich bin hier die blöde Nummer 2 und da habe ich die Möglichkeit, eine vernünftige Nummer 1 zu sein, dann hier habt ihr Geld, ich bin weg. Schauen wir mal. Ich fände es jetzt auch nicht wirklich schön, aber ja, passieren kann es uns.
Ja.
Wenn wir schon bei dem Thema Verträge und so weiter sind, es gibt ja noch zwei, mit denen Vertragsverlängerungen anstehen oder gewollt sind. Das ist einmal mit Pirmin Schwegler, wo er aus der Presse immer so ein bisschen. Oder ein andersrum. Bruchhagen sagte, wir sind uns da irgendwie mehrheitlich einig oder im Grunde genommen einig. Und aus der Presse konnte man dann von Schwegler entnehmen, naja, einen Vertrag habe ich noch nicht wirklich gesehen. Und dann gab es ja einmal die Geschichte mit Skibbe, wo eigentlich auch immer wieder gesagt wurde, ja, wir sind uns inhaltlich, was die Planung der Mannschaft für die kommenden Jahre angeht, einig. Vertragsangebot haben wir noch nicht bekommen. Und dann im Heimspiel gab es, glaube ich, auch am Montag das Interview, oder ist zumindest ausgestrahlt worden, das Interview mit Herbert Bruchhagen, wo er dann auch gesagt hat, von wegen, bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht die Presse zuerst informiere, sondern erst mit Michael Skibbe darüber rede. Und dann gab es ja gestern diesen, ich nenne ihn jetzt mal WikiLeaks-Effekt, dass dann das Vertragsangebot oder der Vertragsinhalt dann mehr oder weniger schon in der Presse stand, bevor Skibbe es wohl mitbekommen hat. Und dann zumindest, wenn man der großen Tageszeitung mit den vier Buchstaben glauben darf, da auch etwas aufbrausend das Büro von Heribert Bruchhagen verlassen hat.
Das sind so Züge, die die Eintracht-Führung dort annimmt, wo man sagt, auch hier zurück zu den Wurzeln, die Diva ist wieder da oder was? Ich fand es ein bisschen befremdlich und ein bisschen albern. Und zwar auf beiden Seiten. Einmal natürlich, dass da die Verträge so durchkommen und dass Bruchhagen so offensiv von irgendwelchen Einigungen spricht, wo anscheinend basierend auf den Tatsachen noch keine sind. Also das fand ich irgendwie untypisch für ihn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich aber das Gehabe von Skibbe und Schwegler, und zwar genau in der Kombination auch höchst seltsam, von wegen, ja, ich verlängere irgendwie nur, wenn der andere verlängert und umgekehrt und was auch immer. Also so dieses Geeiere dort, die sollen einfach mal auf den Punkt kommen, was irgendwie ist, und irgendwann steigt weißer Rauch auf und gut ist und fertig, und nicht irgendwie diese ganzen Wasserstandsmeldungen regelmäßig durchgeben, und finde ich ein bisschen seltsam.
Die Frage ist halt immer, was kommt da nachher wirklich von dem Spieler bzw. von dem Management, und was hat die Presse da rein zitiert, nur weil in der Zeitung dann jetzt irgendwo stand, wir haben uns inhaltlich geeinigt, kann das ja durchaus sein, dass das einfach der Pressemensch so verstanden hat, ist aber nie so gesagt worden. Das kommt ja dann immer noch erschwerend so ein bisschen hinzu. Wobei ich dann auch sagen muss, dann sollen sie halt gar nicht erst mit der Presse über das Thema reden, sondern sagen, wir klären das intern, und wenn wir uns mit dem Vertrag einig sind, dann erfahrt ihr das, aber vorher hat euch das nicht zu interessieren. Ihr kriegt schon noch früh genug
Korrekte.
mit. Klar, diese Rumzickerei in Anführungszeichen von wegen, ja, ich will aber nur in dem Sandkasten weiterhin spielen, wenn der auch da bleibt. Ja, nee. Brauchen wir auch nicht wirklich. Interessant fand ich die Aussage, das hatte ich vorher gar nicht so mitbekommen. Zumindest hat das Skibbe am Montag im Heimspiel mehr oder weniger gesagt, bestätigt, was auch immer, dass es ihm gar nicht so sehr aufs Geld ankommen würde, sondern halt mehr darauf ankommen würde, dass er eine leistungsfähige Mannschaft hat. Also ich anstelle von
Ja.
Heribert Bruchhagen würde dann hingehen und würde beim Gehalt mal so 10% wegstreichen. Kommt der ja eh nicht drauf an.
Ja, wobei das sind natürlich auch so Sachen, Achtung, Phrase, der Skibbe ist natürlich auch ein Medienprofi und der weiß natürlich auch, was er irgendwie sagen muss, damit er bei den Leuten gut ankommt. Und im Zweifel wird jeder sagen, hey, mir geht es natürlich nicht primär ums Geld, sondern mir geht es darum, dass wir hier einiges erreichen können, weil, was weiß ich, hat nur gefehlt, dass er gesagt hat, die Fans der Eintracht verdienen, dass wir einfach mehr bringen. Also irgend so eine Phrase, wo du so denkst, da bin ich mal bei Herrn Hoeneß. Die Fußballspieler spielen nicht irgendwie für Walnüsse oder für sonst was, sondern da geht es um hartes Geld. Und ähnlich ist es bei uns auch, vielleicht irgendwie drei Nummern kleiner als in München, aber der Skibbe trainiert auch nicht irgendwie, weil die Aussicht auf den Frankfurter Flughafen vom Trainingsgelände auch so schön ist, sondern er trainiert, weil er A, ein gutes Geld bekommt und weil er weiß, was er an der Eintracht hat, nämlich er konnte wieder nach Deutschland kommen, er konnte in Deutschland sich wieder einen Namen machen. Und das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, hey, wie geht's weiter? Was kann er irgendwie mittelfristig erreichen? Dass er, glaube ich, nicht so lang bleiben wird wie ein Funkel, ist, glaube ich, auch fast jedem klar. Also mir zumindest.
Ja, da gehe ich auch von aus. Ich meine, er will sicherlich da eine schlagkräftige Mannschaft haben, mit der er sich auch als Trainer so ein bisschen beweisen kann, um dann nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei dann auch zu sagen, okay, und jetzt habe ich die Möglichkeit, bei einem Verein anzuheuern, der international spielt oder weiter oben international spielt, der halt auch ein anderes Gehaltsgefüge hat, wo ich dann so ein bisschen auch mehr mich verwirklichen kann mit meinen Ideen. Das ist sicherlich so die Taktik, die dahinter steckt. Und sagen wir mal ehrlich, das würde jeder Trainer so machen. Also auf den Trainer, der dann kommt und mit beiden Händen noch Geld mitbringt, auf den warte ich, aber da können wir, glaube ich, ja lange warten.
Ja.
Von daher, ich finde es halt nur interessant, dass er so Aussagen dann da irgendwie macht und anscheinend dann auch noch in gewisser Weise so dran glaubt, dass man ihm das dann so 100% so abkauft.
Ja.
Ja, ansonsten ist nach wie vor die Vertragsgeschichte offen. Wenn ich das richtig entnommen habe aus der Presse, kriegt Skibbe jetzt einen neuen Vertrag und Schwegler kriegt dann, oder ein neues Angebot, und Schwegler kriegt dann vielleicht irgendwann mal das erste. Ob die zwei sich dann da zusammensetzen und gegenseitig die Hand führen beim Unterschreiben oder nicht, weiß ich nicht, mir auch relativ egal, aber da werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen dürfen, wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen.
Ich fürchte auch,
noch einen Monat. Gab es nicht noch andere Verträge, die jetzt zur Winterpause hin auslaufen? Ich meine, ich hätte da letztens noch irgendwas gelesen.
Ja, Köhler wurde ja verlängert. Bei Ox gab es wohl auch diese Überlegungen mit Klausel etc. Sonst weiß ich gar nicht.
Ich meine, ich hätte da noch irgendwie 1-2 gelesen, wo Verträge dann im Sommer auslaufen, aber ich weiß jetzt gerade auswendig auch nicht so wirklich, welche es sind. Aber das ganze Thema fängt ja jetzt dann auch wieder an, da wird es dann noch einiges an Diskussionen rund um diese ganzen Vertragsgeschichten, an Wechseln und so weiter geben, da werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen, denke ich.
Ja, denke ich auch.
Ja, ansonsten bin ich soweit mit, was die Fußballthemen angeht, mit meiner Liste durch. Ich hätte jetzt nur noch ein kleines organisatorisches Thema, wenn du nichts mehr hast.
Leg los. Vielleicht, wir werden gerade noch gefragt, wo die Frau Odoratio ist.
Die ist beim Federballtraining.
Hat jeden Mittwoch. Uns natürlich bitterlich im Stich gelassen.
Wie jeden Mittwoch. Ja, organisatorisch, wir haben jetzt seit einer Woche auch einen MP3-fähigen Feed. Thema ist ja, dass wir bislang immer diese iPhone, iPod der neuesten Generation tauglichen Audioformate inklusive Kapitelmarken in diesen iTunes-Feed reingeschmissen haben, der nach wie vor auch nicht über das iPhone, über diesen mobilen iTunes-Store zum Runterladen geeignet ist, warum auch immer. Den Fehler habe ich nach wie vor nicht finden können. Auf meine 2 E-Mails an Apple habe ich bislang auch leider, außer bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der vielen Nachfragen ein bisschen brauchen, keine Antwort bekommen. Von daher da nach wie vor leider nur möglich, das über den Rechner runterzuladen und dann auf das Apple-Gerät eurer Wahl rüber zu synken. Für alle, die kein Apple-Gerät haben, haben wir jetzt diesen MP3-Feed, den ihr auch auf der Seite findet, gebaut, wo ihr dann halt die MP3-Versionen der Folgen bekommt. Ich schmeiß das Ding jetzt nicht nach iTunes, dass es dann da über den Store auch noch auftaucht, sonst haben wir dann nachher 3 Stück drin, 2-mal Audio, 1-mal Video. Das finde ich persönlich ein bisschen zu viel und ein bisschen zu verwirrend. Von daher halt einfach sich da selbst so ein bisschen zusammenklicken und dann funktioniert das dann, denke ich, auch soweit. Ja, ansonsten wären wir dann, glaube ich, für diese Woche soweit durch. Freuen uns auf das schönes Spiel am Freitag und würden uns dann, denke ich, in der kommenden Woche wieder in gewohnter Art und Weise und vielleicht dann auch mit größerer Beteiligung im Kernkompetenzteam wieder zu Worte melden. In diesem Sinne wünschen wir allen, die zuhören, einen schönen Abend.